Ja, schönen guten Morgen miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, hier hinzukommen. Wie ihr bereits gehört habt, ging ich vor einigen Jahren selber hier ein und aus. Und es ist so der Ort, wo ich wirklich eine lebensverändernde Begegnung mit Gott erleben durfte. Und das bedeutet, diese Gemeinde wird für mich immer ein Stück Heimat sein. Vielen Dank für eure Leidenschaft. Ich durfte vorher im Gebet dabei sein, wo so viele Leute gebetet haben und gerungen haben. Und das ermutigt mich immer mega, weil Gott Gebete erhört. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen, und zwar auf eine kleine Reise zurück zum Ursprung, zurück zum Garten Eden. Und wir möchten in einen spannenden Text eintauchen, und zwar aus 1. Mose 2. 1. Mose 2, und ich lese dort ein paar Verse ab Vers 4. Dort steht: Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde. Als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde, und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn der Herr Gott hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg auf von der Erde und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden, im Osten, und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wir zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedaloch, Harz und den Schohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hiddekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und der Herrgott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Ich möchte gern beten. Himmlischer Vater, es tut so gut, da zu sein. In deiner Gegenwart. Ich danke, dass du jetzt mitten in unserer Mitte bist. Jesus, es ist wirklich eine Ehre, dir zu Füßen zu sitzen, von dir zu lernen, deine Schönheit anzuschauen. Und ich bitte, dass du redest und uns durch die Worte eine tiefe Begegnung mit dir schenkst. Amen. In Vers 4 wird uns hier beschrieben, wie Gott die Erde und den Himmel geschaffen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir das jeweils ziemlich aufregend vor. Ich stelle mir so vor, wie Gott wie so ein gewaltiger Dirigent über dem Nichts schwebt. In den ersten Versen der Bibel heißt es, wie Gott spricht: Licht, und es wird Licht. Land, und Land erhebt sich aus dem Wasser empor. Doch dann, in unserem Kapitel, ändert sich die Tonart. Gott spricht nicht mehr aus der Distanz, macht Worte aus der Ferne, Mensch, sondern es wird beschrieben, wie Gott ganz nahe kommt. Er neigt sich herunter, nimmt Erde und formt damit mit seinen eigenen Händen kunstvoll den Menschen. Und als er ihn fertig geformt hat, heißt es in unserem Text, er blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. Der Mensch öffnet seine Augen und das Erste, was er sieht, ist Gott. Und Gott ruft aus, sehr gut. Das ist das Erste, was der Mensch hört, sehr gut. Ich glaube, wir spüren darin etwas von dieser Schöpferfreude. Man kann es wahrscheinlich am besten vergleichen, wenn wir uns eine Mutter vorstellen, der das erste Mal so ihr Kind in den Arm gelegt wird. Sie wird durchströmt von einer unvorstellbaren Freude. Einfach, weil es ihr Kind ist. Was kann das Kind, das die Mutter liebt? Nichts. Was können wir, dass Gott uns liebt? Nichts. Ich glaube, ich sage nur ein kleines bisschen von dieser Liebe mehr verstehen, seit ich selber Vater geworden bin vor ein paar Monaten. Und manchmal beobachte ich meine Tochter so ein bisschen von der Ferne und die macht dann so etwas, unabhängig jetzt, ich sage jetzt mal, ob sie irgendetwas performt oder etwas macht oder mich anschaut, ich denke mir einfach manchmal so, wow, was für ein Geschenk. Und mich durchströmt so etwas von dieser Vaterliebe Gottes. Und ich bekomme dann einen kurzen Moment etwas von dieser Vaterliebe mit. Und es ist ja lustig, das Kind versucht schon, Dinge zu schaffen und dann den Blick des Vaters zu bekommen, damit es einen stolzen Blick des Vaters erhaschen kann. Und ich freue mich natürlich, aber ich denke mir, auch wenn du nie gehen kannst, ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Und ist es nicht gleich bei Gott? Gott beobachtet uns jetzt in diesem Moment. Er schaut auf uns. Und unabhängig von dem, was wir gerade performt haben in dieser Woche, es ist eine unbeschreibliche, bedingungslose Liebe, die über jedem ist. Und das möchte ich dir zusprechen. Gott liebt dich ganz persönlich ohne Maß. Nicht, weil du etwas performt hast, sondern einfach, weil du sein Geschöpf bist. Weil du bist. Punkt. Jetzt belässt Gott diese Schöpfung nicht einfach so in einem luftleeren Raum, die jetzt irgendwie so herumfliegt oder so, sondern es wird jetzt beschrieben hier, wie der Mensch in einen wunderbaren Garten gestellt wird. Wie müssen wir uns diesen Garten vorstellen? Ich hatte vor ein paar Jahren das Privileg, so einen wunderbaren Park, den Loro Park in Teneriffa, ein bisschen zu besichtigen. Und dieser Park, der ist wirklich so eine absolute Augenweide. Ich weiß noch gut, ich war an diesem Tag da und dann hat es auch nicht viele Leute gehabt. Und das ist wirklich so eine prächtige Natur. Ich bin dann so hingesessen und habe so einfach so den Moment genossen. Diese Bäume, die waren so ineinander verwinkelt. Es gab prächtige Blumen, es gab wunderbare Tiere in diesem Park. Und ich durfte so einfach so den Duft und die Freude des Gartens genießen. Und dann kam so ein Moment, als ich dort drin war, dann flog so ein mächtiger Papagei an mir vorbei. Es ist ein Papageienpark, auch spezialisiert. Und der war wirklich so, ich hatte das Gefühl, so 2 Meter hatte der schon Flügelbreite. Und der war wirklich so ganz glänzend blau. Und als der so emporstieg, dann kam so der Luftzug des Flügelschlags. Und ich schaute so empor und ich habe so gesehen, wie dieser Papagei sich so in der Luft hielt. Und in dem Moment hatte ich wie eine tiefe Berührung. Und ich musste staunen über Gottes Schönheit, wie er diesen Vogel gemacht hat. Und ich weiß noch, vielleicht bin ich neu am Wasser gebaut, aber mir kullerte so eine Träne herunter. Und ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass es so viel Schönheit gibt, die mir bis jetzt irgendwie verborgen geblieben ist. Jetzt, der Garten Eden, das ist nicht irgendein Garten, sondern der Garten. Im Vergleich zu diesem Garten, der Gott damals gepflanzt hat, können wir alle Garten von heute gleich wegstreichen. Das muss wirklich so die Schönheit und die Fülle gewesen sein, wie wir es uns gar nicht mehr vorstellen können. Kleine Frage, für was ist eigentlich ein Garten da? So ganz auf einer Metaebene. Ich denke zuallererst, zur Ruhe kommen, oder? Und dann, wow, schöne Blumen, Wiesen, Teiche zu genießen. Und dann sich von den Früchten und den Nüssen und den Beeren des Gartens versorgen zu lassen. Und dann zu bebauen, zu kultivieren. Und darin liegt eine ganz tiefe Sehnsucht unseres Menschen, die Selbstwirksamkeit, die bereits ganz am Anfang hineingelegt ist. Kurz, in diesem Garten Eden ist alles, was wir auf menschlicher Ebene brauchen, für uns bereit. Aber Gott gibt den Menschen noch mehr. Weil wir lesen im nächsten Kapitel, dass Gott selbst in diesem prächtigen Garten der Fülle und Schönheit, als es ein bisschen kühler wurde, spazieren ging. Das heißt, Gott hat den Menschen nicht einfach so einen Garten gegeben, sondern er war selber im Garten drin. Das bedeutet, Gott hat den Menschen sich selbst gegeben. Das wird in unserem Text ein bisschen versteckt ausgedrückt. Und zwar haben wir, als ich es vorgelesen habe, immer so zwei Wortpaare, wenn Gott vorkommt. Das heißt nicht einfach Gott, das heißt nicht einfach Herr, sondern immer Herr Gott. Das ist eine spannende Beobachtung im Text und das kommt nur hier in diesem Kapitel und im nächsten Kapitel so vor. Was hat es damit auf sich? Wir lesen ganz viel, nur kurz ein paar Ausschnitte. Wir haben das gelesen ab Vers 4. An dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte, denn der Herr Gott hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen, da bildete der Herr Gott den Menschen und der Herr Gott pflanzte einen Garten und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden und so weiter und nahm den Menschen. Ganz, ganz viel kommt das jetzt so vor. Was hat es damit auf sich? Spannend ist, das Wort, das hier für Gott gebraucht wird, kommt aus dem hebräischen Wort Elohim, das bedeutet ganz allgemein Gott. Hier wird aber die Mehrzahl gebraucht. Elohim bedeutet der zu Fürchtende. Hier ist aber das Wort im Hebräischen Elohim, das bedeutet, Gott ist der absolut zu Fürchtende. Und dann haben wir noch das Wort Herr. Herr steht für Jahwe, für den eigentlichen Namen Gottes. Ich finde Herr immer ein bisschen eine unglückliche Übersetzung. So wie ich Silas heiße, heißt Gott Jahwe. Und der Name Jahwe gebraucht Gott dann, wenn es um Nähe geht, um Verbindung, um Vaterschaft, um Freundschaft. Wir haben also hier zum Ersten der Name, und zwar der furchtgebietende Gott, der im Kapitel 1 noch wie ein Dirigent über dem Nichts schwebt und mit seinen gewaltigen Worten das Universum aus dem Nichts macht. Doch dieser Gott ist jetzt nicht mehr fern, sondern er kommt jetzt im Namen Jahwe ganz nahe. Er kommt so nahe zu uns, dass es in Vers 7 heißt, dass er dem Menschen den Atem des Lebens in die Nase haucht. So nah kommt er uns. Und ich möchte mal fragen, wann ist man dem Gegenüber so nah, dass man den Atem des anderen in der Nase spürt? Ich glaube, bei einem Kuss. Wir haben ja eine wunderschöne, intime Szene. Gott schenkt dem Menschen nicht nur die Schönheit und Üppigkeit, sondern das Beste. Der Elohim, der absolut zu fürchte, der kommt jetzt in Jahwe so nah. Und in dieser Nähe liegt unsere tiefste Bestimmung. Der Name Eden bedeutet aus dem Hebräischen Wonne. Und ich glaube, Wonne ist so ein Ausdruck des kompletten Genusses. Mit anderen Worten, wir Menschen wurden geschaffen, um Gott komplett zu genießen, um seine Gegenwart, um uns an seine Gegenwart zu erfreuen. Der Kirchenvater Augustin hat das so aufgenommen und hat gesagt, das Ziel des Menschen ist Deo frui, Gott zu genießen und alle Dinge um seiner selbst zu genießen. Auch spannend, der Westminster-Katechismus hat das so aufgenommen und er stellt die Frage, was ist eigentlich das Ziel unseres Menschen? Und dann beantwortet er die Frage gleich selbst. Die vornehme und höchste Bestimmung ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen bis in alle Ewigkeit. Wenn ich mich so mit diesem Garten beschäftige, dann weckt das bei mir eine ganz tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Eden, eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht, schon jetzt in dieser Gegenwart mit Jahwe zu leben, aus dieser Fülle, aus dieser Wonne zu schöpfen. Jetzt wird uns dieser Garten ein bisschen näher beschrieben und wir möchten das kurz anschauen. Ich lese noch einmal Vers 8. Und der Herr, Gott, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dort hinein den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und wird zu vier Armen. Der Text zeigt uns hier, wie dieser Garten beschaffen ist. Und ich fand das noch ziemlich interessant, deshalb nehme ich euch da kurz mit. Wo fließen normalerweise Ströme oder Flüsse? Wenn wir vielleicht rausschauen, es muss herabgehen, oder? Damit er fließt, sonst steht er. Jetzt, wo befinden sich Quellen? Normalerweise auf einem Hügel oder Berg. Wir können davon ausgehen, dass der Garten Eden auf einem Hügel oder auf einem Berg war. Dafür spricht auch eine interessante Bibelstelle aus dem Buch Hesekiel, und zwar 28, wo es um den Fall des Satans geht. In Eden, im Garten Gottes, warst du. Mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Ganz spannend. Jetzt, im Zentrum, heißt es hier in Vers 9, im Zentrum des Gartens ist jetzt der Baum des Lebens. Wir haben also hier, um das vielleicht noch ein bisschen bildlich darzustellen, so eine Art Hügel, eine Art Berg. Im Zentrum, das ist ganz wichtig, mitten im Garten ist jetzt der Baum des Lebens. Was hat es mit diesem Baum des Lebens auf sich? Aus Kapitel 3 entnehmen wir, dass dieser Baum des Lebens Früchte hatte. Und diese Früchte sorgten dafür, dass die Menschen ewig lebten. Kurz, diese Früchte bedeuteten das Leben in Fülle in diesem Garten. Jetzt geht von diesem Baum aus eine Quelle und die fließt jetzt herab durchs Paradies. Ich stelle mir so einen gewaltigen Baum vor. Und danach teilt sich dieser Fluss in vier Richtungen. Die Zahl 4 ist im Hebräischen immer auch ein Ausdruck der Himmelsrichtungen. Mit anderen Worten, von dieser Quelle, von diesem Baum des Lebens fließt der Fluss, teilt sich in vier Himmelsrichtungen, um die ganze Erde zu bewässern. Wir finden auch hier wieder einen spannenden Referenzpunkt im Buch der Psalmen. Psalm 36, ich hoffe, man sieht es. Und zwar heißt es dort, wie köstlich ist deine Gnade, o Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Und jetzt Achtung, mit dem Strom deiner Wonne Wonne bedeutet im Hebräischen Eden, mit dem Strom von Eden tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Bei Gott ist diese Lebensquelle. Und ich glaube, hier haben wir eine Referenz auf Jesus Christus, der dann später sagt, ich bin diese Quelle. Ich gebe euch Ströme lebendigen Wassers. Ich verteile euch ein Wasser, wenn ihr davon trinkt, werdet ihr nie mehr dürsten. Ich werde alle eure Sehnsüchte stillen. Was haben jetzt die Menschen in diesem Garten gemacht? Und spannend ist, ich lese noch einmal Vers 15. Und der Herr Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Die Menschen waren dazu bestimmt, neben Gottes Gegenwart zu genießen. Jetzt diesen Garten, der rumherum jetzt hier gepflanzt ist, zu bebauen und bewahren. Jetzt gibt es in der Bibel eine spannende Referenz auf dieses Bebauen und Bewahren. Weil an einem anderen Punkt gebraucht die Bibel genau wieder dieses Bild und öffnet plötzlich einen neuen Horizont. Es geht nicht nur um ein gärtnermäßiges Bauen und Bewahren, sondern auch um ein geistliches Bauen und Bewahren. Und zwar ist das in der 3. Mose 18. Hier haben wir den Vers 15, den ich eben gelesen habe. Und jetzt kommt hier in Vers 4. Mose 18 eine Referenz dazu. Und zwar haben wir genau die gleichen Wortpaare. Hier lesen wir oben, und der Herrgott nahm den Menschen. Und hier wieder, denn siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen. Und jetzt heißt es hier, denn die Israeliten euch zum Geschenk, damit dienen in der Stiftshütte. Du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt bewahren euren Priesterdienst in allen Belangen des Alters innerhalb des Vorhangs und so dienen als geschenkten Dienst, gebe ich euch euer Priestertum. Das ist eine ziemlich direkte Übersetzung. Mit anderen Worten, hier haben wir eine Referenz auf den Priesterdienst. Und jetzt wird es vielleicht für ein paar Leute denken sich, was geht jetzt ab? Aber ich glaube, hier im Garten Eden wurde bereits das Heiligtum, der Tempel, der dann später stand, bereits abgebildet. Hier im Garten Eden haben wir das Heiligtum, das später im Tempel kam, vorgebildet. Adam und Eva mussten nicht nur den Garten bebauen und bewahren, sondern sie waren gleichzeitig als Priester eingesetzt in diesem Garten. Und deshalb möchte ich euch hier kurz ein paar Verbindungen aufzeigen. Der Garten stand auf einem Berg. Der Tempel stand ebenfalls auf einem Berg, und zwar in Jerusalem. Dieser Garten hatte drei Bereiche. Wir haben die Quelle, wo der Baum des Lebens steht. Dann haben wir den Garten, wo der Priesterdienst stattfindet. Und dann haben wir das außerhalb des Gartens. Der Tempel hatte ebenfalls drei Bereiche. Er hatte das Allerheiligste, wo Gott die Quelle war. Dann das Heilige, wo die Priester dienten. Und drittens das außerhalb des Tempels. Jetzt lesen wir, dass innerhalb im Tempel, dort hatte es Zeichnungen, auch in der Stiftshütte auf der Zeltplatte hat es Zeichnungen. Und was war auf den Zeichnungen abgebildet? Motive aus dem Garten Eden. Das heißt, wenn die Priester dienten, hatten sie um sich immer Motive aus dem Garten Eden. Sie gingen sozusagen als Priester in den Garten Eden hinein. Wir lesen in Vers 8, der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten. Das heißt, wenn die Leute zum Garten Eden gehen wollten, mussten sie nach Osten gehen. Genauso ist der Tempel angelegt. Wenn du zum Tempel schreitest, und zwar ins Heiligtum, gingst du immer von Westen nach Osten. Auch hier eine Referenz. Und die letzte Referenz ist, der Tempel musste 6 Tage geweiht werden.
Und am achten Tag haben die Priester begonnen. Genau wie der Garten Eden. In 6 Tagen wurde er erschaffen mit dem Ruhetag und am achten Tag konnten jetzt die Menschen beginnen. Wir haben hier also ein wunderbares Heiligtum, das in diesem Garten Eden bereits abgebildet ist im Alten Testament. Und jetzt ist vielleicht alles ein bisschen abstrakt geworden, deshalb möchte ich es ein bisschen jetzt auf den Boden holen. Was bedeutet jetzt das konkret für uns? Genauso wie Adam und Eva Priester waren, so sind auch wir Menschen zu Priestern berufen. Was hat ein Priester damals gemacht? Ein Priester hatte die einfache Funktion, Gott zu den Menschen zu bringen und die Menschen zu Gott zu bringen. Eine Vermittlerfunktion. Kurz, das Ziel eines Priesters war, Gott und Mensch zu verbinden. Und ich glaube, es ist unsere tiefste menschliche Bestimmung, neben dem Genießen von Gottes Gegenwart, dafür zu sorgen, dass Gott und Menschen miteinander wieder verbunden werden. Wir lesen im Neuen Testament in 1. Petrus, und das geht an alle, die mit Gott verbunden sind: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ihr seid jetzt die Priester. Es ist eure schönste Aufgabe, von Gott zu verkündigen, der euch ans Licht geführt hat. Jetzt ist ein ganz interessanter Gedanke. In unserem Text hat es geheißen, dass der Garten Eden begrenzt war. Das war ein abgeschlossener Garten. Was war jetzt das Ziel von Adam und Eva mit dem Garten? Was passiert, wenn man bebaut und bepflanzt? Wasser hat es genug? Der Garten Eden dehnt sich aus. Das Ziel des Garten Edens, und da sind sich die Ausleger einig, war gar nie, dass der an einem Ort bleibt. Sondern das Ziel des Garten Edens war, dass die ganze Welt zu Garten Eden wird. Das ist die tiefste Bestimmung. Und ich glaube, das ist auch heute noch unsere tiefste Bestimmung. Das Ziel ist, dass der Herrschaftsbereich Gottes sich nicht so in der Gemeinde bleibt, sondern dass der sich massiv ausdehnt, weltweit. Dass nicht nur Gott hier verherrlicht wird, sondern auch draußen verherrlicht wird und dort verherrlicht wird, in anderen Ländern verherrlicht wird. Dass diese Welt zu Eden wird, zu einem Ort, wo Gott in seiner Gegenwart regiert. Und meine persönliche Herausforderung als Pastor, und ich stelle mir diese Frage oft, ist: Warum haben viele Christen kein Interesse daran, dass das passiert? Statistisch gesehen verkündet nur ein kleiner Teil von den Menschen in der Gemeinde anderen von Jesus Christus. Wir sitzen in der Gemeinde und, versteht ihr, ich liebe Gemeinde. Gemeinde ist ein Ausdruck dieses Gartens. Wir leben hier eine Gemeinschaft über die Generationen, über die Nationen, eine Gemeinschaft der Liebe, wo wir einander dienen und so weiter. Hier ist Ausdruck von Eden. Und ich gehe jeden Sonntag liebend gerne in die Gemeinde, weil ich weiß, dort wird Gott sein und ich darf seine Gegenwart genießen. Aber wenn wir denken so, ja, das reicht mir. Ich habe so hier meinen kleinen Garten und was draußen abgeht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, dann verpassen wir unsere tiefste Bestimmung, wofür wir hier sind. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon einmal ein gutes Gespräch mit einer Person gehabt über den Glauben, konnte für jemanden beten oder jemanden zum Glauben führen. Wie fühlt sich das an? Ich persönlich empfinde es als die schönste und reinste Freude, die ich kenne. Warum? Weil es unsere tiefste Bestimmung ist. Weil wir deshalb hier sind. Und wenn das passiert, spüren wir eine Freude, weil es genau das ist, wozu wir da sind. I was born for that. Darum geht's. Und deshalb möchte ich euch so ermutigen, versteht ihr, es geht nicht nur darum, Gott gehorsam zu sein, sondern es ist die schönste Freude, zu erleben, wie der Garten Eden nicht nur bei mir bleibt, sondern der Garten Eden sich ausdehnt in meine Nachbarschaft. Wie plötzlich in meinem Geschäft so ein bisschen Gartenatmosphäre entsteht. Das ist etwas Wunderbares. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, es muss bei mir anfangen. Versteht ihr, wenn hier drin Unfriede ist, dann wird sich auch nichts weiterentwickeln und nichts multiplizieren. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du in dir drin kein Eden hast, geh zu Jesus Christus, leg deinen Egoismus und deine Krone, die du so gerne trägst, wo du selber entscheidest, ab und sag: Jesus, ich gebe dir meine Last, du hast sie getragen, wasch mich rein und von jetzt an sollst du in meinem Leben entscheiden. Und dann passiert etwas. Dieser Garten beginnt in uns zu Gestalt zu nehmen. Und wenn in uns Eden ist, dann können wir weiterfahren. Versteht ihr? Manchmal, wenn ich mir denke, es ist auch völlig überfordernd. Hey Leute, Eden, der Auftrag ist, die ganze Welt zu Eden zu machen. Wie willst du das machen? Ja, ganz einfach, indem du im Kleinen bei dir beginnst. Wenn du in dir Eden hast, dann geh in deine Familie und dehne den Herrschaftsbereich Gottes dort aus, indem du dich mit deinem Partner versöhnst oder indem du dich mit deinen Kindern versöhnst, dass auch dort die Atmosphäre von Eden sich ausdehnen kann. Oder vielleicht mit deiner Verwandtschaft. Der Herrschaftsbereich Gottes möchte sich dort ausdehnen. Und dann? In der Nachbarschaft. Meine Frau und ich hatten die Idee, über Weihnachten einfach alle Nachbarn einzuladen. Wir wohnen in einem Block. Und die kamen wirklich fast alle. Wir waren völlig überrascht, hatte fast keinen Platz mehr. Und dann haben wir zusammen Glühwein getrunken und über Gott und die Welt geredet und ein Weihnachtslied gesungen. Das war eine ganz besondere Atmosphäre. Ich darf erleben, und es ist noch nicht so oft, aber ein Nachbar weiß, dass ich Christ bin, und wenn er ein Gebet braucht, dann kommt er. Ist auch schon in der Gemeinde gewesen, aber das sind so Dinge, es ist eine unvorstellbare Freude, wenn wir das erleben dürfen. Im Geschäft und schließlich im Ort. Ich finde es so schön, wie ihr diese Vision habt. Wir wollen, dass Menschen in unserem Ort den Frieden Gottes erleben. Genau das ist es. Das ist der Garten, der sich ausdehnt in unsere Ortschaft und letzten Endes unser Land erfasst. Dass Erweckung geschieht. Dass Eden nicht hier bleibt, sondern sich ausdehnt. Und das ist die schönste Freude, die ich kenne. Ich durfte das kürzlich erleben, aber das ist wirklich so. Ich möchte nicht sagen, dass ich das oft erlebe. Ich würde sogar sagen, in diesem Maß habe ich es noch nie erlebt. Wir waren zufälligerweise einfach so auf einem Straßeneinsatz und ich habe mit Leuten geredet von meinem Glauben und die waren immer so interessiert. Ich dachte, ja, dann erzähle ich noch mehr, noch interessierter. Und irgendwann habe ich die Frage gestellt, ja, würde euch das denn auch interessieren, so persönlich? Ja, ja, voll. Ich habe mir dann so gedacht, okay, ja, möchtet ihr euer Leben Jesus geben? Ja, das möchten wir jetzt. Okay, dann lasst uns hier hinsitzen. Und dann, das war so lustig, auf einer Parkbank irgendwie das Evangelium noch einmal erklärt, Hände aufgelegt, für den Heiligen Geist gebetet und diese Leute haben so die Wärme gespürt, die durch sie durchgeflossen ist. Ich zehre noch heute von diesem kurzen Moment, das ist noch nicht so lange her, aber so, wow, das ist eine Ausdehnung dieses Herrschaftsbereichs und das ist wirklich so eine tiefe Freude. Und ich möchte euch da mega als Gemeinde ermutigen, ich weiß, ihr seid dann schon voll dran, auch ihr seid da voll evangelistisch unterwegs, aber ich möchte euch noch einmal dazu ermutigen, es ist eine so schöne Freude und auch da, ich habe noch nie eine Pflanze gesehen, die sich anstrengt zum Wachsen. Die wachsen einfach, weil sie eingepflanzt ist. Es ist nicht so, dass wir uns jetzt auch hier in den Aktivismus begehen müssen, sondern wir dürfen einfach bei Jesus sein. Er sagt, schau, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt bei mir und der Wachstum geschieht. Und das ist das Wunderbare, er ist es, der es schenkt. dass wir so pflanzen in diesem Garten und erleben dürfen, wie sich der Garten ausdehnt in unserem Umfeld. Ich bete zum Schluss. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir eine so eine wundervolle Bestimmung haben, dass wir dafür deine Gegenwart geniessen, Herr, dass in deiner Gegenwart alle Freude ist. Du sagst im Psalm 16, vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle und Wonne Eden zu deiner Rechten ewiglich. O Jesus, es gibt keinen besseren Ort, als bei dir zu sein. Lass du uns ganz persönlich erleben, wie Eden bei uns einzieht, wenn das noch nicht der Fall ist. Ruf du jetzt Leute, Jesus, wenn im Inneren noch nicht Eden ist, Jesus, dass das passieren darf. Gerade in dem Moment. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns noch viel größere Leidenschaft schweckst, dass der Garten nicht einfach beschränkt ist, sondern dass sich der ausdehnen darf. In unsere Familie, Herr, in unsere Verwandtschaft, in unsere Nachbarschaft, in unser Geschäft, Herr, in unseren Kollegenkreis. Oh Jesus, lass du erleben. Lass du uns erleben, wie das passieren darf. Brauch du uns, Jesus. Wir geben uns dir, Herr. Amen.